Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Wir haben uns wieder zu einer Review-Folge zusammengefunden und wenn ihr unseren Kanälen folgt, dann ist heute der 5. September und da kommt It Chapter 2 in die Kinos, zu Deutsch Es Kapitel 2. Das war für uns Anlass genug, den ersten Teil nochmal unter die Lupe zu nehmen und wir werden hier das volle Programm uns heute gönnen. Horror, Clowns, gruselige Szenen. Ich denke, es bleibt spannend. Es wird spannend. Bleibt auf jeden Fall dran. Das wollte ich sagen. Bis gleich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der einzige Podcast über Filme, den ihr, du, ich, wir alle da draußen wirklich brauchen.
Wow.
Oh ja, wir haben vor heute, denn wir haben schon wieder ein kleines Jubiläum, könnte man sagen. Ne? Ja, das ist die 20. Ja. Review. Ja? Ich feiere hier alles.
Ja.
So. Nächstes Jahr ist die Volljährigkeit in den USA erreicht. Ich lasse mir mal was Neues einfallen für euch. Und für heute wieder an meiner Seite, wie auch in allen anderen 20 Reviews, Ronny. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Alex. Zu meiner Rechten. Eine wunderschöne Anmoderation, die er jedes Mal aus dem Ärmel schüttelt.
Jedes Mal.
Und da hast du schon T-Shirts an.
Aus der Hüfte geschossen.
Ja, unglaublich.
Aus dem Arsch gezogen.
Weiter im Kontext. Uff.
Genau, ja. 20. Review.
Mhm.
Es. It. Wie möchtest du es handhaben? Beides geht jetzt nicht so ohne weiteres von der Zunge. Wenn du es versuchst, in Sätze einzubauen, könnte ein bisschen anstrengend werden heute beim Zuhören, befürchte ich.
Ja, dann bleiben wir doch bei dem Deutschen.
Beim Es?
Ja.
Ja.
Wer uns auf YouTube gerade folgt, ne, ihr seht hier nochmal den Unterschied. Ja. It. Es.
Wir haben beides mal angeboten.
Ja, wir sind hier die absoluten Marketing-Experten und haben alles aufgefahren.
Eins mal vorweggenommen. Ich freue mich total, dass der englische Titel 1:1 ins Deutsche überführt wurde.
Ja.
Ja, bin ich schwer begeistert. Aber.
War ja bis jetzt immer so. Also, seit es Es gibt, seit es It gibt.
Ja, aber das war jetzt eher so ein Seitenhieb zur deutschen Namenspolitik, okay, die so betrieben wird von dem.
Dir fehlt also der deutsche Untertitel, höre ich da raus.
Oh Mann. In der Regel beginnen wir mit
Schatten des Bösen.
Hast du bitte irgendwas, was du vorlesen musst oder so? Genau.
Wir können gerne starten, ja?
Ja, selbst geschrieben oder im Internet rausgesucht und vermutet befunden.
Du meinst die Synopsis, die ich hier mal als erstes vortrage, damit die Leute wissen, um was es überhaupt geht.
Ja.
Das ist wichtig, ach so, ja, wenn ich die Kapitelmarken später dann schreibe.
Ja, ja.
Mein Gott, denk doch mal dran.
Immer, an nichts anderes, Tag und Nacht.
Also, Synopsis, wer von It und oder
Alex,
S.
Alex, ja, Kapitelmarken.
Wir bleiben ja bei S, haben wir gesagt, noch nichts gehört hat, dem lese ich nochmal kurz eine Synopsis vor. Es ist relativ schwierig, ne, zu so einem riesen Ding eigentlich jetzt nochmal eine Zusammenfassung zu schreiben. Aber ich habe
mal die Daumen, dass du dich nicht verhaspelst dabei. Das finde ich total schön.
Ach, so ein netter Mensch du bist. Okay. Also, Zitat. Die kleine Stadt Derry im US-Bundesstaat Maine ist oberflächlich betrachtet ein harmloser Fleck Erde. Ein Ort, in dem jeder jeden kennt und die Welt noch in Ordnung scheint. Umso tragischer schlägt sich im Jahr 1988 das spurlose Verschwinden des kleinen Georgie im Gemeindealltag wider. Georgies Bruder Bill plagen die Schuldgefühle und zusammen mit seinen Freunden möchte er dem Verschwinden auf die Spur gehen. Sehr schnell stößt die junge Bande auf eine mysteriöse und angsteinflößende Gestalt, welche seit Jahrzehnten ihr Unwesen in der kleinen Stadt zu treiben scheint. Zusammen wollen sie dem Grauen Einhalt gebieten, doch dafür müssen sie sich ihren größten Ängsten und dem puren Bösen entgegenstellen. Punkt.
Da warst du ja wirklich, wirklich verdammt nah dran, ja?
Ich lass das mal so stehen.
Ja, das ist doch ganz schön zusammengefasst, finde ich. nimmt noch nicht zu viel vorweg.
Ja, natürlich, der Hauptbösewicht wird hier noch ein bisschen im Dunkeln gehalten, wo es im Buch und dem Film natürlich direkt quasi mit losgeht, aber.
Ja, aber du hast schwer abbildbar, fast die ersten 3, 4, 5 Minuten des Films zusammengefasst und der Rest bleibt. Nee, ich bin da überraschend zufrieden mit.
Oh, ulala.
Selbstgeschrieben,
das freut mich doch.
Ja,
in der Tat.
Und dann trotzdem verhaspelt. Ärgerlich.
Das ist die Aufregung,
Um für die Kapitelmarken einen sauberen Übergang zu haben, würde ich jetzt gerne ja tatsächlich über das Cast sprechen, Ronny.
Kommen wir gerne zum Cast, richtig?
Oh ja, das Cast, das wäre schön.
Wer spielt mit und von wem ist denn diese ganze Chose? Und durch die Romanvorlage bedingt haben wir sehr viele Jungdarsteller hier im Programm. Mhm. Ich versuche es mal schnell herunterzuleiern. In einer der Hauptrollen, Jaden Martell spielt hier den Bill. Unter anderem angefangen in St. Vincent an der Seite von Bill Murray 2014, Midnight Special an der Seite von Adam Driver. Und
sieht man nicht so viel von ihm, ist die ganze Zeit unter einer Decke.
Möglich. Und dieses Jahr zu sehen dann in Low Tide, da hatten wir den Trailer bis jetzt nicht, wussten wir nicht ganz, was wir davon halten, aber mal gucken, vielleicht bringen wir den noch irgendwo ein.
Und mit wir meint Ronny eigentlich sich, weil ich fand den Trailer ganz spannend tatsächlich.
Ja, aber die Folge war so voll.
Ja, das ist richtig, wir müssen hier immer einen harten Cut machen, da gehen schon mal Sachen unter tatsächlich. Ja.
Und er ist nochmal zu sehen in Knives Out. Da hatten wir den Trailer hier auf jeden Fall schon mal dick ans schwarze Brett genagelt.
Ja, geht gut los bei ihm hier die Karriere, ne?
Ich denke schon, da ist noch viel Luft auch noch nach oben, ne? Was dann so. Also,
du meinst, oh.
Was, ne? Was die Möglichkeiten angeht, ja, weil er ja, relativ jung
noch,
ist.
Wer noch viel von ihm sehen möchte, eigentlich sagen. Das heißt nicht, dass Luft nach oben ist, was die Leistung betrifft. Nee, wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie.
Das wollte ich nicht sagen.
Aber ich sehe schon die Kommentare reinflattern.
Die Hates und die Daumen nach unten. Ich mache weiter, um dem vorzubeugen. Sophia Lillis spielt auch mit, spielt hier die Beverly. Zum Beispiel zu sehen in Sharp Objects, der Serie mit Amy Adams, wo sie wirklich das jüngere Ich von ihr spielt und wirklich 1:1 perfekt auf diese Rolle passt. Dann Nancy Drew, dieses Jahr gesehen. Ich glaube, kein deutscher Starttermin bis jetzt gewesen. Ist so eine junge Detektivin, auch schon mehrmals verfilmt. Jetzt schlüpft sie einmal in deren Rolle. Und 2020 spielt sie dann in Gretel und Hänsel.
Okay.
Die Gretel. Habe ich noch nicht viel von gehört. Gibt es noch so eine leichte Synopsis. Geht auch ein bisschen in die Gruselrichtung. Ist ja eine gute Vorlage auch. Aber müssen wir uns überraschen lassen, was da rumkommt. Weiter beim Cast dabei. Jeremy Ray Taylor spielt hier den Ben. Unter anderem zu sehen an der Seite von Gerard Butler in Geostorm von 2017. Goosebumps bzw. Gänsehaut Teil 2 von 2018 auch dabei gewesen und er spielt in der Neuauflage mit von Are You Afraid of the Dark? Gerade noch im Dreh oder in der Postproduktion, weiß ich auch noch nicht, wann das hier in Deutschland am Start ist. Weiterhin in der bunten Truppe, Finn Wolfhard spielt hier den Richie, klar bekannt aus Stranger Things seit 2016 in allen 3 Staffeln, eine der Hauptrollen. Dann The Goldfinch, der Distelfink, 26. September, kommt also noch, steht in den Startlöchern hier bei uns und ist dann in Ghostbusters 2020 nächstes Jahr zu sehen, also dem nächsten Ghostbusters-Teil.
Hat da auch gut Sprungbrett draus machen können aus dem Stranger Things-Ding.
Auch da ein guter Start für einen unter 20-Jährigen bis jetzt. Weiterhin dabei, Jack Dylan Grazer spielt den Eddie, Beautiful Boy hat er mitgespielt und Hauptrolle mehr oder weniger in Shazam, kann man so sagen. Ja. Spielt hier einen ähnlich überdrehten jungen Schauspieler, ist also oder quirlig teilweise auch, ne? Kann man glaube ich so sagen und bin ich auch mal gespannt, welchen Weg er noch einschlagen wird. Wyatt Olive spielt weiter im Cast den Stanley, hat man eher weniger gesehen, macht so ein paar Seriensachen, aber relativ prominente Erscheinung in Guardians of the Galaxy. In beiden Teilen, da spielt er nämlich die junge Version von Quill, also von Star-Lord.
Ja.
Jason Jacobs spielt den Mike, unter anderem zu sehen in Castle Rock, also dieser Stephen King-Serie, wo auch Bill Skarsgård mitspielt. Und bleiben wir direkt bei ihm. Bill Skarsgård spielt hier den Pennywise, also den bösen Widersacher, das Böse an sich in einer Clown-Gestalt. Hat angefangen von seinem Vater, glaube ich, so mitgegeben, natürlich in den schwedischen Produktionen.
Ja, so wie alle anderen
Brüder auch. Ja. Also Stellan Skarsgård hat ihn da, glaube ich, gut was mit in die Wiege gegeben. Erste internationale Erfahrung war Anna Karenina 2012, dann Atomic Blonde war er zu sehen 2017, Deadpool 2 hatte er eine kleine Rolle und jetzt demnächst zu sehen in Villains, wo er ein Haus überfällt oder in ein Haus einbricht, und dann aber selbst zum Opfer wird. Kommt irgendwann jetzt auch September in die Kinos, also jetzt
auch
irgendwann.
Auch der Trailer ist unserem harten
Cut zum Opfer gefallen. Ja. Deutscher Termin steht aber noch nicht fest. Vielleicht im Worst Case geht's direkt auf die Blu-ray. Ja, so viel zum Cast. War doch locker flockig.
Locker flockig.
Locker flockig. Zunge, ja. So, wer hat das Ding gedreht? Der Regisseur Andy Muschietti.
Okay.
Kennt man
Reden wir nicht nochmal aus. Also reden wir nicht nochmal drüber.
Kennt man eher weniger. Hat als einziges, was man vorher erwähnen kann, Mama gemacht. Auch so ein Gruselfilm, ja. Guillermo del Toro hat so ein bisschen die Hand drüber gehalten.
Yes.
Gut angekommen, aber jetzt nicht so riesig auf dem Radar gewesen, glaube ich. Vor allem nicht in Deutschland.
Gemischte Kritiken, insgesamt recht gut angekommen beim Publikum. In der Szene bekannt, weil sie halt mit dem Guillermo del Toro produziert geworben haben und das halt damals ein Name war einfach, gerade wenn man so es mit ein bisschen weirdem Horror verbindet.
Mhm.
Ne? Und ja, hat offensichtlich gereicht, um dann hier den nächsten Gig zu landen. Von daher, nicht schlecht.
Romanvorlage ist klar, Stephen King.
Wer?
Stephen King, ich kann es dir nachher gerne nochmal aufschreiben und weiterführend erläutern. Wer hat das Drehbuch dazu geschrieben für den Film letzten Endes? Unter anderem Jace Palmer, relativ unbekanntes Blatt, würde ich sagen. Hat wahrscheinlich hier nur ein bisschen Beistand geleistet, aber ganz großer Name, Cary Fukunaga, der ja eigentlich hier auch Regie führen sollte, dann aber abgelöst wurde. True Detective Regie geführt, genauso wie bei Beasts of No Nation 2015 oder jetzt den neuen Bond 25, No Time to Die, der nächstes Jahr in die Kinos kommt.
Ja.
Oder zum Beispiel mitproduziert Maniac, die Serie 2018 mit Emma Stone und jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein.
Genau.
Jonah Hill.
Richtig.
Puh, das kam von ganz hinten noch angerannt. Und um den Ganzen hier, glaube ich, noch ein bisschen Schmackes mitzugeben, ein Dritter, der am Drehbuch mitgespielt hat, Gary Doberman, der hat zum Beispiel das Drehbuch geschrieben zu Annabelle Teil 1, 2 und 3, also 2014, 17 und 19. Dann zu dieser Swamp Thing-Serie, die jetzt
Rest in Peace.
Anlief. Direkt um die letzten zwei Folgen kastriert wurde und direkt eingestellt wurde.
Mega bei den Kritikern übrigens angekommen beim Publikum. Ne? Soll wohl unglaublich gut sein. Ich werde mir das auf jeden Fall mal noch geben, nur um mich noch mehr zu ärgern.
Ja.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo sie in Deutschland läuft, ob sie schon irgendwo angekündigt wurde, habe ich ehrlich gesagt.
Gute Frage.
Ist ein bisschen von meinem Radar verschwunden.
Wenn man es wirklich möchte, findet sich immer irgendein Weg.
Ansonsten auch mitführender Schreiberling, auch bei Are You Afraid of the Dark?
Mhm.
Auch da, wie gesagt, steht ja noch kein deutscher Termin fest.
Ja, Drehbuch ist halt immer so eine Sache, ne? Ich meine, du hast die Romanvorlage. Ich meine, 1200 Seiten.
Eben.
Musst du erstmal in, jetzt müssen wir ja zwei Filme pressen. Das ist so oder so schon schwer. Schaut euch ja die Ringe an. Und da gibt's, glaube ich, interessante Herangehensweisen, was du halt wirklich dann weglassen kannst, was nicht. Was für eine Kernaussage du halt drin lassen möchtest, die du transportierst oder auch nicht. Was auch immer sie sich entschieden haben, ob das gelingt, erörtern wir vielleicht gleich noch ein wenig.
Oh, spannend. Ich würde dranbleiben.
Na, ich auch.
Kommen wir zu den harten Fakten. Money, 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 money. Was hat das Ding denn gekostet und was hat es eingespielt? Oh, da schaut schon wieder einer mit den Hufen.
Nein.
35 Millionen US-Dollar hat man für das Ding ausgegeben. Und bereits am Startwochenende in den USA hat man 123 Millionen wieder in die Kassen zurückgespült.
Tja.
Das ist nicht schlecht. Und dann geht's noch weiter.
Mm.
Ja, soll ich dich einfach mal hier mit Zahlen weiter beträufeln?
Bitte tu es.
Insgesamt in den USA hat man 327 Millionen eingespielt. Also fast das Zehnfache.
Zehnfache.
Und weltweit sind 700 Millionen. Also das 20-fache.
Ja.
Und das ist schon.
Okay, also um das mal.
Das ist schon eine Nummer.
Ja, ein bisschen aufzurollen. Wir hatten ja immer gesagt, also wir haben ja jetzt hier selber in unseren Reviews gerne mal die Low-Budget-Indie-Seite und dann haben wir so diese Mittelhoch-Budget-Filme, die aber ja dann trotzdem auch relativ gut sich platzieren müssen beim Einspielergebnis, um, ne, so Break-Even vielleicht sogar mit einem Gewinn rauszugehen oder zumindest als Erfolg zu gelten. Ne? So, 35 Millionen generell erstmal für einen Horrorfilm, eher auf der teuren Seite. Also die werden gerne mal Indie-like produziert. Das sind ja auch in der Regel kleinere Produktionsstudios, die sich das dann greifen, Blumhouse oder so, ne? Aber scheinbar müssen sie ja irgendwie einen Nerv getroffen haben, dass es mega steil gegangen ist in den USA direkt. Und dieser Hype ist dann ja ganz offensichtlich halt so ein Stück weit auch übergeschwappt in den Rest der Welt. Das ist halt ganz interessant, weil viele kennen ja die Originalverfilmung oder die erste Verfilmung, die mal probiert wurde.
Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gab ja schon mal so ein TV-Zweiteiler war
genau,
das.
Genau, ein TV-Zweiteiler
von 1990.
Aus den 90ern.
Ja.
Und der hat schon trotzdem irgendwie so zu einem Kultstatus geschafft, ne? So diese Furcht, also die Angst vor Clowns ist ja jetzt wieder relativ aktuell in die Medien gebracht durch die letzten 2-3 Jahre Halloween, ne?
Mhm.
Aber 35 Millionen und dann dieses Einspielergebnis ist ja erstmal eine Hausnummer.
Mhm.
Dass dann ein zweiter Teil folgt, war klar, weil super erfolgreich. Wir müssen mal dann schauen, was die Zahlen so hergeben. Hat der zweite nochmal einen Budgetbonus bekommen, weil sie da ja nochmal ganz anders vom Leder ziehen, was die Special Effects auch angeht. Vielleicht gehen wir da am Ende nochmal ein bisschen drauf ein oder auch nicht. Oder vielleicht für eine nächste Review. Man weiß es nicht.
Ist ja interessant, ob sie überhaupt viel mehr dann auch haben wollten.
Was
ich bis jetzt gelesen habe auch, man hat den kompletten Cast, alle, die mitgemacht haben, in den Sack gepackt und komplett in den zweiten Teil mitgenommen.
Genau.
Und daher, ja, bis auf das Hauptcast, da musste man jetzt natürlich, man erzählt ja jetzt im ersten Teil nur die Geschichte von den Jungen, von dem jungen Loser Club.
Ja.
Und im zweiten Teil, was ja, glaube ich, im Buch ein bisschen mehr verwoben ist, erzählt man wirklich dann nur die Sicht von den Erwachsenen.
Nee,
mit Rückblenden.
Es wird Rückblenden geben, genau.
Aber glaube ich, eher liegt der Fokus auf den Erwachsenen.
Ja, definitiv. Genau. Aber für die Rückblenden wird man halt, gerade weil eben du halt das gleiche Problem hast wie bei Stranger Things, die kommen in die Pubertät, werden relativ schnell erwachsen, wurden einige digital verjüngt. Ne? Digitales Verändern haben wir jetzt schon öfter mal gehabt, in der Regel, um altes Cast wieder jünger zu machen. Ja. Die andere Richtung noch nicht so häufig, bin ich sehr gespannt.
Um junges Cast noch jünger zu machen. Es waren noch nicht alle betroffen, aber vor allem Finn Wohlfahrt, wenn man jetzt in Stranger Things gesehen hat.
Mein Gott,
der
ist so lang geworden.
Und ja, ist wirklich krass. Also gefühlt ist er jetzt 2 Meter und das sieht man schon deutlich.
Ja,
den Sprung
aber
von 2 Jahren.
Was ich ganz, ganz spannend finde, unüblicherweise auch, wie gesagt, das Buch ist dick. Wir wissen, dass der zweite Teil unheimlich lange gehen wird, über 2,5 Stunden. Auch der erste Teil relativ lang.
Mhm.
Für klassische Horrorfilme, ne, die sind meistens irgendwie nach 85, 90 Minuten sind die halt abgehandelt. Also auch unüblich. Das heißt, die Kombination tatsächlich, dass das unter einem guten Stern steht und so gut angenommen wurde weltweit, ja, interessant, also da wurde, weiß ich nicht, ob da Marktforschung betrieben wurde, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um das nochmal zu probieren nach den 90ern. Sehr interessant.
2 Stunden, 15 Minuten übrigens.
Mm.
Und ich glaube, der zweite Teil liegt jetzt bei 2 Stunden und 40.
Ja.
Das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall.
Gerade, wie gesagt, gerade für einen Horrorfilm, ich erwähne es nochmal. Ne?
Aber auch Andy Muschietti sagt, wir haben uns den zusammen angesehen, weil es natürlich ein Ding ist, weil die Produzenten dann auch schon so die Schweißperlen auf die Stirn kriegen, können wir das machen, einen Horrorfilm, 2 Stunden 40.
Ja, ja, ja.
Und er meinte, wir hatten die Leute auf unserer Seite, es fühlt sich nicht so an wie 2 Stunden 40.
Ich glaube, das glaube ich ihm sofort. Ja.
Gut. Was gibt's sonst noch Interessantes zu erzählen? Wer ist dabei? An der Kamera Chang Hoon Chang.
Mhm.
Relativ bekanntes Gesicht, der hat unter anderem damals angefangen.
Hinter der Kamera.
Ein bekanntes Gesicht hinter der Kamera. hat unter anderem angefangen in seiner Vita mit Old Boy 2003.
Ich wurde ein Clown gefrühstückt.
Also dem Original aus Korea, Südkorea.
Mhm.
Dann 2013 zum Beispiel auch Hollywood abgefrühstückt mit Stoker. Oder auch sehr interessant, weil sehr bunt und untypisch dann Me and Earl and the Dying Girl 2015. Macht jetzt für dieses Jahr Zombieland 2, die Kamera, und 2020 dann das neue Projekt mit Edgar Wright. Last Night in Soho.
Edgar Wright ist busy.
Hier, Chang Hoon Chang ist busy,
auch
sag
der,
dem
ja.
das mal.
Voll gut.
Schnittmontage wird das Ding zusammengebaut und da zeichnet sich Jason Ballantyne verantwortlich. Auch Erfahrung im Horrorgenre, angefangen unter anderem mit Wolf Creek 2005, Prom Night 2008. Dann direkt The Great Gatsby, also der große Gatsby, ihm vor die Füße gefallen von Baz Luhrmann 2013. Ja. Danach wurde es aber.
Da kann man schon mal ein genaueres Auge drauf werfen, weil die Luhrmann-Filme sind immer sehr opulent und zeigen sich durch einen abgefahrenen Cinematografie und eben auch Schnitt und Montage aus.
Sticht hier aber voll heraus, weil danach wurde es wieder kleiner, hat eher so Netflix-Sachen gemacht. Spectral 2016 und How It Ends 2018.
Spectral ist super underrateder Film, übrigens.
Genau, das finde ich bei How It Ends nicht. Ich weiß auch nicht, ich glaube, da hat er sich einen Spaß erlaubt oder ist eingeschlafen oder wurde zu It abgezogen oder was auch immer, weil der Film hat kein Ende, im wahrsten Sinne.
Oh, hoppala. Vielleicht
witzigerweise.
Vielleicht den Outpunkt beim Rendern falsch gesetzt.
entgegen dem Filmtitel, ja.
Hast du Spectral gesehen?
Nur Arbeitsbereich, bitte rendern.
Genau.
Nee, der steht bei mir noch auf der Liste, habe ich nicht gesehen. Aber wenn du das jetzt hier nochmal so promotest, ne, möchte ich natürlich deine Empfehlung für bare Münze nehmen und werde mir den heute Abend angucken.
Ja, direkt gelogen. Steile Hypothese, das nächste, also es gibt bisher keinen Metal Gear Solid Film, aber es ist das nächste Beste, was in Filmform rankommt, ist Spectral.
Okay.
So, habe ich gesagt, ja.
Wer jetzt noch nicht heiß ist, Dios mio.
Habe ich nämlich die Gaming-Community mit reingebracht, verstehst du?
Das kannst du Metal Gear. Du willst ja wieder Klicks verursachen, ne? Dann machen wir noch so ein Metal Gear Solid Thumbnail dann für die Folge.
Mindestens.
Ja. Wir haben alle Infos, Metal Gear Solid Film, bla, Clickbait. Läuft bei uns.
Ausrufezeichen über den Kopf.
wer hat die Musik, jetzt wollte ich gerade kompostiert sagen.
Hoffen wir mal nicht.
Uff. Nee, also wer hat das Zeug geschrieben? Benjamin Wallfish. Der war unter anderem auch bei Annabelle 2 zugange. Dann bei Blade Runner 2049, beides Filme aus 2017 auch.
Große Fußstapfen hier, ja. Evangelis Fußstapfen, die er da treten musste.
Auf jeden Fall. Und dieses Jahr hat er uns um die Ohren geworfen Shazam und Hellboy.
Okay.
Mal so, ne? Also auch da erfahren, diverse Genre abgedeckt, gute Voraussetzungen.
Ja, also insgesamt das ganze Team durchaus, bis auf den Regisseur jetzt vielleicht, Veteranen halt, die gezeigt haben, dass sie auf jeden Fall drauf haben. Und das merkt man auch meiner Meinung nach im Film.
War das noch eine Frage, oder?
Nein, da ist ein Ausrufezeichen dahinter gewesen.
Ah, okay.
Imperativ. Das war so Fragen ein bisschen in deine Richtung.
Ach so.
So quasi beides. Das war ein Ausrufezeichen von meiner Seite und ein Fragezeichen in deine Richtung.
Nee, kann ich unterschreiben. Klar, Cast und Regisseur, eher so unbekannt, klein.
Ja.
Aber der Rest hört sich auf jeden Fall sehr solide an.
Nee, wenn ich jetzt so aus der Sicht eines Produzenten, der halt irgendwie Geld geben kann,
ja,
wäre das so eine Sache, wo ich vielleicht ein bisschen drauf gucke.
Ja, ein bisschen anders wie damals, was wir in der Review hatten bei Get Out. Da war es ja wirklich noch kleiner und da hast du wirklich teilweise Positionen besetzt mit Sachen, die kannst du halt vorher gar nicht.
War auch noch ein kleineres Budget.
Das kommt dazu, ja.
Ganze Ecke.
Ja.
Ja. So, dann haben wir die harten Fakten jetzt vom Tisch.
Wir kommen zur Inszenierung. Wir sprechen drüber, ja. Wir sprechen über den Film an sich und versuchen ihn auseinanderzunehmen. Um euch den Weg zu bereiten zu, finde ich gut oder finde ich nicht so gut.
Uiuiui. Ui.
Ich habe zwei Hypothesen vorbereitet.
Da habe ich drauf gehofft.
Da hast du gehofft, okay. Dann lese ich sie einfach vor. Ich habe Hypothesen und wir werden uns dann in unserer Rezension ein bisschen langhangeln. Können wir die widerlegen oder nicht? Okay, das heißt, ich merke schon.
Gut, was du sagst, ich stehe sonst auf und gehe, ne?
Also, Hypothese Nummer 1. Es ist ein reduzierter und dadurch überragender Horrorfilm.
Okay.
Und es ist einer der besten Stephen King-Verfilmungen.
Okay.
Ah. Beides eigentlich relativ harmlos. Und dann
geht so, weil du die zweite hatte so ein gewisse. Gehen wir gleich drauf ein.
Ah, okay. Ich bin gespannt jetzt auf die Hypothesen. Aha. Widerlegung oder nicht?
Nee, gar nicht. Aber hast du denn irgendwas auszusetzen gehabt am Film?
Ja. Echt? Witzigerweise habe ich hier ein paar Kontrapunkte aufgeschrieben. Ja. Das wäre ein Zufall, dass du zum Sprechen darauf kommst. Ich habe ein paar Sachen, die haben mich ein bisschen gestört am Film.
Kann nicht sein.
Mhm. Bist du schon im Begriff aufzustehen? Ist relativ harmlos. Ich hätte fast mit dem Prost anfangen müssen, aber ich kann es vorwegnehmen, hört man ja ein bisschen schon an der Formulierung dieser Hypothesen. Da steckt ja viel Lob drin.
Du willst ja schon, glaube ich, so ein bisschen so ein Plädoyer für den Film machen. So deutet sich zumindest an.
Und ich muss sagen, so wie der Film gestaltet ist, vom Schreckmoment, vom Horror, vom Grusel, den man so hat, finde ich das ganz gut gemacht. Aber ich fand es dann teilweise doch ein bisschen zu aufdringlich, dass man so gerade so Jumpscares ein bisschen zu oft verwurstet hat im Film. Dass man sagt, aus dem Dunkeln heraus, irgend so ein Effekt, aus der Kamerabewegung wird man erschreckt. Ne? Oder es springt einem eher so ins Bild, entgegen dem Zuschauer. Das kann man mal machen. Das finde ich auch richtig gut, wenn man darauf hinarbeitet oder das wirklich aus so einer Situation bringt, wo ich jetzt nicht mit gerechnet hätte. Aber hier benutzt man es so ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, genretypisch,
genau.
Klischeehaft.
Ja. Ich glaube, dass da macht der Film auch keinen Hehl draus, dass er so ein bisschen auf diesen klassischen Horror hinzielt. Mhm. Es macht auch den Eindruck, als wäre relativ viel auch direkt in der Kamera am Set versucht worden schon. Und dann irgendwie nur mit irgendwie, ich weiß nicht, ob das Speedramps sind oder was da verwendet wurde.
Ja, glaube auch.
Mitzuarbeiten, was für mich einige dieser Sequenzen super, super creepy gemacht hat. Gerade die im Keller im Wasser.
Mhm.
Da kriege ich Gänsehaut. Ich habe kein Problem mit Clowns übrigens. Ne? Also ich bin keiner von denen, der sagt, ich kann auch keinen Clown in Real Life sehen. Aber Pennywise funktioniert für mich heftigst. Und Bill macht das unangenehm gut. Und ich weiß, was du meinst prinzipiell, aber ich konnte mich drauf einlassen. Mir war dann auch klar, dass der Film so aufgebaut ist und dass, wenn es dann im Zweifel wieder passiert ist, halt nach diesem Schema abläuft. Und damit komme ich hin. Aber ich kann auch verstehen, dass vielleicht manche sagen, das ist mir vielleicht ein bisschen zu 80s oder so, keine Ahnung.
Ich fand es einfach ein bisschen zu oft so aus dem Hut gezogen.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, weshalb Del Toro bei Mama, glaube ich, seine Hand drüber gegeben hat. Da gibt es auch so eine richtig creepy Szene, wo er meinte, es gab ja vorher einen Kurzfilm. Das ist eine der krassesten Szenen, die ich gesehen habe, so von der Wirkung. Deshalb, okay, mach mal den Film, ich gebe meinen Segen. Und das ist stilistisch halt 1:1, glaube ich, so ein bisschen das Ding von Muschietti.
Andy.
Von Andy, ja. Machen wir uns das einfach ein bisschen einfacher. Ansonsten, von der Inszenierung war es das eigentlich schon so, weil die andere Seite beleuchte ich gleich noch, oder wir beide wahrscheinlich.
Ui.
Ansonsten habe ich nur so ein paar Story-Sachen.
Oh, oh.
Du bist ja quasi frisch mit dem Buch fertig geworden, habe ich gehört.
Hier werden keine Aufwände, keine Mühen gescheut für diesen Podcast. 1200 Seiten.
In Deutsch, Englisch und Russisch. Einmal querbeet gelesen.
Da.
Touché. Da kannst du ja ein bisschen näher beleuchten. Kommt es vom Buch oder ist es der Filmadaption geschuldet? Ich hatte ein, zwei Probleme mit der Story. Zum einen von dem Clown, Pennywise. Warum muss er denn alle Kinder nach und nach erschrecken, wo er doch eigentlich schon die Möglichkeit hat, so, das ist, glaube ich, so der zweite Teil im Film, sie einfach direkt zu haschen und quasi einzuverleiben. Das war für mich so ein bisschen, okay, mir wird jetzt gezeigt, was dieser böse Clown so kann. Er erschreckt ein Kind, ne, und treibt es in den Wahnsinn. Und dann noch das zweite. Und dann noch das dritte. Und dann noch das vierte. Und dann splittet sich der Film so ein Gefühl zu 5 kleine Kapitelchen auf. Das fand ich ganz gut, weil du so mit jedem Kind, mit jedem Charakter nochmal so ein bisschen eingeführt wirst. Aber ich fand so dann, dachte ich so, es wiederholt sich so von der Stilistik. Und da hatte ich so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen gelenkt, fand ich. Und ich habe die Motivation nicht ganz verstanden.
Das ist im Buch quasi genauso. Teilweise kennen sich die Kiddies dann aus dem Losers Club, aber den Losers Club gibt, eigentlich haben die erstmal nichts miteinander zu tun groß und die stolpern zufällig übereinander und kommen dann auch irgendwie zufällig dann drauf, dass jeder so einen Moment mit einem Wesen hatte. Und im Buch ist es tatsächlich so, dass der Pennywise sich nicht unbedingt immer als Clown outet, sondern dass er erscheint als Manifestation von dem, wovor die bestimmte Person am meisten Angst hat.
Ist ja im Film eigentlich gut abgefangen.
Genau, und
glaube ich, so, wie du's erzählst.
Die Motivation ist von Pennywise, dass er sich eigentlich schon wie so ein Geschwür durch die ganze Stadt zieht, das alles so ein bisschen im Griff hat, dieses Böse. Du hast ja auch diese super creepy Szene, wo dieses Auto vorbeifährt, während Ben da von Henry
malträtiert wird.
Ja. Und wo du merkst, dass das alles irgendwie nicht ganz koscher ist. Dass Pennywise sich so ein bisschen.
Pennywise?
Ich habe überlegt, ob ich Pennywise sage, aber S macht sich ja dann da so einen Sport draus, nährt sich von der Angst, von dieser Überlegenheit. Und ich kann verstehen, ne, dass es im Film vielleicht ein bisschen langweilig wirkt, funktioniert im Buch relativ gut. Du kannst halt nicht immer so viel Exposition machen. Das bei der Losers Club besteht aus 7 Kindern, 7 total toll erzählte Sequenzen zu bringen. Du musst es halt irgendwie wahrscheinlich ein bisschen einkürzen und dadurch hast du natürlich schon so ein Gefühl, dass es sich ein bisschen wiederholt. Ja. Kann ich nachvollziehen, ja.
Nee, ich glaube, es wird ja später dann im Film noch auch argumentiert ist besser.
Versuchen wir es damit mal, ja.
Bis mal damit und versuche ein bisschen weniger schnell zu reden vielleicht, wo er sagt, er speist sich ja so ein bisschen aus der Angst der Kinder. Von daher, okay, Schwamm drüber. Wie gesagt, in der Inszenierung dann im Film ergibt sich einfach so ein bisschen so eine Länge für mich.
Kann ich verstehen, ja.
Dann später proaktiv gehen die Kinder zusammen in das Haus, wo sie ihn verortet haben und mutmaßen, wo er ist, um ihn vielleicht so zur Strecke zu bringen.
Ja.
Und da kommt auch dieses typische Klischee, okay, lasst uns beisammen bleiben und es dauert gefühlt 3,5 Sekunden, bis der erste wieder sagt, ach, ich gehe doch mal in dieses Zimmer. Und dann splitten sich noch die anderen beiden auf.
Ja, also das finde ich, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein typisches Horror-Klischee. Aber, und das kommt ja schon raus im Film auch, wobei sie es nicht so global galaktisch erzählen wie im Buch vielleicht. Im Buch ist es halt so, und da geht Stephen King auch übrigens in Interviews drauf ein. Und das zieht sich durch alle möglichen Stephen King-Bücher, ist Gut und Böse, Licht und Schatten und die Balance aus beidem. Und im Buch wird schon ein bisschen herausgehoben, dass die Kiddies so ein bisschen nicht ferngesteuert sind von einer höheren Macht. So, aber dass sie so ein bisschen von der gesegnet sind vielleicht. Ich will jetzt gar nicht das Wort Gott in den Mund nehmen oder nennen wir es halt Licht. Auf jeden Fall das, was das ultimative Böse es kontrastiert, was auch immer es für euch ist. Ne? Und sie thematisieren zumindest im Film, dass sie sagen, wir sind in der Gruppe stark. So ein S spürt es und versucht sie auch im Buch dann natürlich zu trennen, weil sie weiß, dass dann quasi das ein leichteres Spiel hat. Und im Film, finde ich, siehst du auch, dass das Pennywise durchaus auch aktiv probiert, aber es kommt natürlich so wie es inszeniert ist, rutscht es halt relativ schnell in dieses typische Horror-Klischee ab mit dem, oh, da habe ich was gehört, dann gehe ich doch mal da und tack, Tür zu, hoppala, da bin ich wohl jetzt alleine, blöd.
Und das auch noch in der Kombination mit, am Anfang hätte er sie alle Stück für Stück einzeln einfach weghaschen können und dann sind sie irgendwie in der Gruppe und er wartet so lange,
das ist eine gewisse, auch im Buch, das ist schon so eine gewisse Arroganz, dieses, ihr Menschen, ich mache das schon seit 100 Jahren, komme ich immer mal wieder, ne, alle 27 Jahre und mache mir da meinen Spaß für eine Zeit lang und dann eskaliert das in einer ganz großen, schlimmen Aktion, wo besonders viele Menschen auf einmal sterben und da habe ich meinen Spaß dran, davon nähre ich mich und deswegen vergnügt es sich ja so ein bisschen. Und es hat, glaube ich, und es rechnet halt auch so ein Stück weit nicht damit, dass jetzt da ausgerechnet diese Gruppe und wenn sie vor allem zusammen sind, möglicherweise doch so stark sind, dass sie es vielleicht verletzen können. Oder schlimmer, davon geht es gar nicht aus. Aber das ist neu für es.
Gut. Apropos weghaschen, einfangen und verletzen, dann gibt es noch eine Szene, da wird Ben, einer in der Truppe, der wird eigentlich mehrmals verletzt, muss man leider sagen.
Nur von jetzt der arme kleine Mensch.
Er wird, wie gesagt, malträtiert von Henry noch so einem bösen Bully, der da auch noch sein Unwesen treibt gleichzeitig.
Große Rolle im Buch.
Und später wird Ben aber noch wirklich, also offensichtlich, mittelschwer verletzt. Und das interessiert kein Schwein im Film dann plötzlich mehr. Also er hat am Anfang hat er irgendwie so eine kleine Wunde durch Henry, das wird noch verarztet. Dann wird er da wirklich, wird ihm da halb der Bauch aufgeschlitzt, so viel kann ich schon mal verraten.
Das Fettgewebe. Stell dich nicht so an.
Aber es interessiert kein Schwein mehr dann.
Ja.
Da wird kein Wort drüber mehr. Das war für mich so ein kleines Ding, wo ich dachte so, oh mein Gott, der ist schwer verletzt, was machen sie jetzt? Und dann, er läuft halt einfach den Rest des Films damit rum. Who cares? Okay.
Die Kinder damals in den 80ern waren einfach härter.
Die waren härter, ne?
Die waren einfach härter.
Mein Gott, ich fühle mich so weich.
Weich. Nicht reich, weich.
Weich.
Ja, ja, gut.
Und dann hatte ich ein bisschen ein Problem mit dem Ende, was so ein bisschen in der Mitte des Films schon startet, wo ich mir immer so denke, hat denn jetzt davon mal jemand was mitbekommen? Gibt es irgendwie Polizei? Gibt es Erwachsene, denen man das mal erzählt hat?
Ja.
Das fällt doch irgendwie auf, mhm, oder nicht?
Ja.
Also, kommt es im Buch dann vor?
Das
oder?
Zahlt jetzt ein bisschen, das zahlt ein bisschen in das ein, was ich gerade erzählt habe.
Mhm.
Also, unterm Strich ist es schon so, dass diese ganze Stadt so ein, willst jetzt so ein bisschen unter einem Zauber steht.
So eine Glocke.
Dass da, ja, so eine Glocke, dass da ganz offensichtlich was im Busch ist. Und da gibt es halt etliche Szenen auch im Buch, die das nochmal verdeutlichen, wo irgendwie Henry, der schon so ein bisschen auch ferngesteuert wurde oder als Werkzeug benutzt wird von S, ne? Da die versucht einzeln abzupassen und du siehst, dass Erwachsene das sehen, gucken und dann einfach wieder umdrehen und gehen. Und da haben wir, komme ich wieder zu der Szene mit dem Auto, dass die, wie gesagt, so ein bisschen unter so einem Zauber stehen, dass sie es sehen, aber nicht sehen. Und da zahlt ja auch, also du hast ja diese Szene mit dem Blut im Bad und die Erwachsenen sehen es nicht.
Gut, und, soweit habe ich es in der Tat nicht gedacht, dass es halt wirklich so weit geht.
Genau,
ne?
Nein, und das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich habe. Der funktioniert, wenn du das Buch gelesen hast.
Das habe ich mir nämlich gedacht.
Und da ist der Payoff auch total super im Film übrigens.
Ja.
Aber der Film macht keine Anstalten, es mir wirklich groß zu erklären. Ja, der Papa sieht es nicht und ja, alle Kinder sehen es, aber wirklich nur die 7 Kinder werden halt zum Beispiel das Blut da im Bad sehen und niemand sonst in der Stadt halt.
Ja.
Und wenn die da mit Blut verschmiert sind, wird das auch sonst niemand sehen. Und
aber so das Ende hat dann für mich so dieses größte
ja,
Fragezeichen.
Ja.
Weil du hast, es wird quasi so ein Abschluss, filmischer Abschluss gefunden, aber ich dachte mir so, ja, was ist denn da jetzt rechts und links davon? Also, okay, ich sehe jetzt gerade, was da mit den Leuten da noch ist, aber ja. Aber zweiter Teil kommt.
Ich wollte gerade sagen, zweiter Teil kommt.
Wenn man es dann vielleicht auch im Doppelfeature sieht und Andy hat ja schon gesagt, er wird einen global-galaktischen Einteiler zusammenschneiden, der dann wahrscheinlich 5,5 Stunden geht, weil es gleich dann noch der Director's Cut ist. Vielleicht wird es dann noch ein bisschen anders funktionieren.
Genau, also normalerweise, wenn ich sowas höre, ne, dass irgendwie ein Zweiteiler zu einem geschnitten wird, sage ich mir, okay, wegen mir halt, ne? Also kann ich auch ins Double Feature ins Kino gehen.
Mach den Vorspann vom zweiten weg und klatsch
genau,
schon dran. Und
so in etwa, ne? Aber hier, mit dem Wissen, wie das Buch strukturiert ist, bin ich super gespannt, wie er das macht. Da könnte da was komplett Neues nochmal entstehen. Warum? Weil das große Finale und gefühlt das letzte Drittel des Buchs sich das quasi komplett überlagert und du quasi analog ähnliche Szenen einmal aus der Kinderperspektive und dann so ein Stück weit das Wiederholende, die komplett Wiederholende 27 Jahre später mit den Erwachsenen hast und das fließend hin und her ineinander übergeht und ich glaube
beide Endkämpfe quasi, oder?
Genau.
Ah.
Komplett. Da zieht das bis zum Ende halt wirklich durch, dieses Hin- und Herspringen.
Okay.
Und das heißt, hier, du hast nicht bei der Hälfte des Buchs oder so dann das Ende mit den Kindern, die irgendwie den Pakt schließen. Dass
es mehr verwoben ist, wusste ich schon.
Genau,
ja.
Aber es ist super krass. Das es geht
Richtung
wirklich
Finale auch dann soweit ist.
Switcht konstant hin und her. Und ich glaube, da kann man vom Schnitt richtig vom Leder ziehen, wenn man möchte. Und das ist der Grund, warum ich sage, hier, wenn er das wirklich macht, hätte ich super Bock, das dann nochmal zu sehen, weil das könnte wirklich ein Film sein, der nochmal komplett anders wirkt.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, ja. Vor allem mit deiner Argumentation. wir gehen schon wieder in Fantasien der Lobhuldelei unter. Deshalb nahtloser Übergang in meine Pros, die ich hier ein bisschen zusammengeschrieben habe. Was hat mir denn vor allem gut gefallen? Und ich nenne es mal allgemein die Inszenierung vom Film. Also ich teile es mal auf, so ein bisschen in die, Achtung Französisch, in die Cadrage und die Mise-en-Scène. Also ein bisschen, was hat man mit der Kamera gemacht und was hat man vor der Kamera gemacht? Bei der Kamera gefällt mir ganz klar, man sieht, dass da 35 Millionen drin stecken.
Oh ja.
Man sieht es auch in einigen Making-ofs, also wurde mit 2 oder 3 Kameras teilweise gedreht. Es war ein dickes Licht-Setup vorhanden. Und was dann natürlich vor der Kamera zählt, ist natürlich, was hat man da gemacht? Man hat riesige Sets gebaut, diese kompletten Sewers, also diese Abwasserkanäle waren komplett Studio, komplett gebaut. Was mir aber zusätzlich noch gut gefällt, ist, dass eben Weimanns gebaut hat Und dadurch, was du gesagt hast, man hat dann Sachen gemacht und die vielleicht ein bisschen beschleunigt oder mit so einem bisschen CGI noch aufgewertet. Größtenteils sind es doch praktische Effekte. Und das, ja, und sowas haben wir, glaube ich, schon mehrmals gesagt, sowas siehst du und sowas spürst du halt bis in die letzte Pore.
Ja.
Und das macht's, finde ich, halt wesentlich sehenswerter, als wenn man jetzt sieht, ja, es war bestimmt CGI oder es war CGI.
Der ganze Film macht einen unheimlich wertigen Eindruck tatsächlich. Mhm. Ich habe es jetzt auch nochmal auf der Blu-ray nochmal gemerkt, die, als ich im Kino war, war ich tatsächlich in so einem Bums-Kino, wo du hier quasi die
in Kino, einem was?
Die Kinoseele links und rechts gehört hast in den stillen Momenten, was so ein Mittel ist, wenn du auf den Horror-Effekt wartest dann irgendwie oder auf den Schreckmoment. Aber Mischung spektakulär, das Bild phasenweise
dick.
Also nicht nur dick und gestochen scharf, das Grading in Kombination mit einem mit einem richtig geilen Ausleuchtung, es poppt quasi förmlich raus. Das ist selten, dass es mir wirklich gerade bei so einem, ich sag mal, normalen 2D-Film so auffällt.
Mhm.
Also Hut ab, tatsächlich.
Ja. Und was ich auch ein bisschen herausstechend finde, ist die Gewaltdarstellung. Gehört zur Inszenierung für mich dazu, kann man mögen, wie man möchte, aber hier hat man, glaube ich, nicht gesagt, lass das mal irgendwie wie in dem Film von 1990 sein, im Zweiteiler, das, was noch irgendwie dann auch im Nachmittagsprogramm oder abends laufen lassen können, sondern die Gewaltdarstellung und der Grusel ist schon relativ explizit, muss man ganz klar definitiv sagen.
Ist auch ganz klar, ja, für erwachsenes Publikum. Ab wie Jahren ist der Spaß eigentlich? 16, tatsächlich.
Ging immer noch mit 16 durch, aber trotzdem muss ich sagen, finde ich gut.
Ja.
Finde ich gut, dass man das gemacht hat, denn gerade in dem Original, also in der Erstverfilmung von 1990, muss man ja sagen, er ist schlecht gealtert und dann auch noch diese Sachen, wo es dann hier explizit dargestellt wird, wo ich sage, das gibt diesem Horror nochmal diesen besonderen Kick, war in dem damaligen Film halt, hat man dann halt weggeschnitten.
Ja.
Und das funktioniert dann einfach auch aus heutiger Sicht einfach nicht mehr gut.
Ja. Ich würde gern tatsächlich, ich habe jetzt hier das frecherweise mal in deine Notizen geillert.
Oi.
Diesen praktischen Effekte-Ansatz gerade so ein bisschen als Übergang zu dem Schauspielpunkt benutzen, denn Bill, Pennywise,
gewiefter Hund,
ja, ist großartig gecastet. Laut Making-of war er auch der Einzige, der übrigens für das Casting in Clowns-Make-up kam.
Ja. Was er sehr lustig beschreibt mit, bin da mit dem Auto sogar hingefahren.
Genau, und
in
dann
Clownsmaske.
Sind halt auch so Kleinigkeiten, wo du siehst, dass, sich da viel bei gedacht haben. Angefangen von, es gibt so Szenen, wo Pennywise Augen einfach so wegtreten, wo beim Casting er dann meint, ach so, ich kann das hier mit meinem Auge übrigens. Und der Regisseur halt dachte, ja, das müssten wir halt sonst, das ist saugeil, müssten wir sonst mit Special Effects am Computer irgendwie nachträglich machen. Dann haben wir halt einen, der einfach da so, wo das Auge
kann,
so wegläuft, das eine. Und oder so andere Kleinigkeiten, dass durch das Kostüm super aufwendig und die falschen Zähne, das Sabbern, dass er das so auch übernommen hat in die Rolle und das dann der Rolle gegeben hat auch entsprechend.
Ich finde es auch witzig, dieses Grinsen mit dieser hervorstehenden spitzen Lippe ist auch so ein Ding, wo er gesagt hat, hier, ich kann das, lass doch mal in diese Rolle einarbeiten.
Genau, lass mal probieren halt, genau, ja. Ich kann das schon mein ganzes Leben und konnte es noch nie benutzen.
Und mit der Maske in der Kombination mit seinem Stielbeleg ist es halt, ja, sieht echt übel aus.
Sieht übel aus, ja. Und ich war halt überrascht, wie wenig davon dann tatsächlich CGI war, wo sie nachträglich irgendwie.
Also sie haben es mit Kontaktlinsen noch verstärkt.
Du kannst es halt entsprechend akzentuieren noch.
Genau.
Und hervorarbeiten, aber
die Basis ist natürlich
Bill halt, ne? Und
top,
das ist super krass. Und dann haben sie das Ganze noch versucht, ad absurdum zu führen, indem sie Bill oder die Dreharbeiten haben begonnen und die ganzen Kiddies haben Bill
nicht sehen.
Im Kostüm gesehen. Ja. Es gibt so eine lustige Szene, wo Finn dann meint, ja, ich glaube, ich habe irgendein Konzeptart gesehen auf irgendeinem Laptop von irgendwem, der hier rumgelaufen ist, aber ich weiß
grün
nicht,
ob oder
wirklich
blaue Haare,
so,
bla.
Wirklich so aussieht und dies und das. Ja. Ne? Und die erste Szene tatsächlich ist die Sequenz, wo Eddie sich den Arm bricht.
Genau.
Spoiler. Und Pennywise halt wirklich auf Tuchfühlung geht. Und so, da ist schon, glaube ich, ein bisschen die Angst im Blick durchaus ein Stück weit echt, ne? Die Überraschung echt. Und wie gesagt, er sabbert ihn da ja voll und geht mega nah ran. Und als die Kamera weg war, war es dann halt nur so, und das Bild total. Und Mensch, ja, geil. Und war okay und alles okay bei dir und war voll gut und so. Und,
hat er auch mehrmals in Interviews mal gesagt,
genau.
Ne, wo er meinte so, ich habe dieses Kind wahrscheinlich hier gerade in die Hose scheißen lassen. Ja. Ist alles in Ordnung, ich habe dir auch voll gesabbert, geht's. Und er meinte so, und das geil, ist geile Kind Performance, ist auch geil, richtig gut, richtig gut.
Ja, ja, ja. Also die Kinder sind da voll, ja. Ja.
Aber die anderen Kids haben ihn ja trotzdem nicht gesehen und dann durften sie ihn zum ersten Mal sehen, während sie die Szene mit dem Projektor gedreht haben, die man zum Beispiel auch aus dem Trailer kennt.
Ja.
Wenn ihr Sachen nachgucken wollt, alles in der Video- und Podcast-Beschreibung, natürlich hier unter dem Video oder dem Audio-File.
Ansonsten im Übrigen noch eine Sache, die ich ja noch einstreuen möchte, bevor wir wirklich jetzt in das Schauspiel übergehen, zu dem ganzen Praxiskram.
So werde ich dann gar nicht mehr.
Wenn du den Film guckst, noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal. Mhm. Und ich habe ja gesagt, dass diese Stadt sich irgendwie komisch anfühlt, ne, durch diese Glocke, wie du es gesagt hast. Da hast du ganz viele Szenen im Film auch, wo du irgendwie Erwachsene siehst, die sich komisch verhalten, was so ein bisschen auch einzahlt in den super, super gruseligen ersten Teaser-Trailer für S2. Zum Beispiel, als Ben sich die Geschichte der Stadt anguckt, hast du die Bibliothekarin, die sich da voll out of focus, grinsend, immer näher an ihn ran bewegt, bei jedes Mal, wenn der Schnitt sie wieder wechselt. Was vielleicht dir beim ersten Mal gucken gar nicht auffällt und du dich fragst, warum das alles so unangenehm wirkt und vielleicht dann beim zweiten oder dritten Mal gucken, es dir wirklich auffällt und ich krieg da Gänsehaut von. Oder diese eine Szene, wo in diesem Graffiti, in dieser Nebenstraße alles irgendwie in Ordnung ist und dann, als die Gruppe zusammen ist, auf einmal in dem Graffiti halt ein Clown mit reingemalt ist. Also das sind so dieses Auge fürs Detail, das halt großartig ist, wo du dich, glaube ich, auch austoben kannst, wenn du kreativ bist. Die durften sich austoben und es untermalt nochmal, was ich gesagt habe, diese Macht, die S über die ganze Stadt hat und eben damit eben auch spielt und auch für uns als Zuschauer spielt, dieses, ich kann jederzeit überall sein, wie ich für richtig halte. Ich habe das hier alles voll im Griff und ich tanze jetzt hier mit euch ein bisschen rum und habe da meinen Spaß.
Das mit der Bibliothekarin fand ich auch super, auch beim zweiten Mal erst gesehen. Und da dachte ich aber so, wenn das noch zwei, dreimal so irgendwie mehr noch so ein bisschen im Film gewesen wäre irgendwie, hätte ich besser gefunden als ein, zwei von diesen Jumpscares, die da irgendwie mir plötzlich mal ab und zu mal ins Bild springen. Mhm. Aber trotzdem noch sehr gutes Gleichgewicht und vor allem die Szene in der Bibliothek ist halt, ja, super, super creepy. Um noch Bills Performance kurz abzurunden, auch von der Gestik her, finde ich es halt super, was er machen kann. Und sie meinten ja auch selbst, Casting fiel dann auf ihn, weil er halt relativ jung ist und von der Dynamik und der Physis halt relativ viel noch selbst spielen kann und konnte. Und das kommt dem natürlich hier auch zugute. Und er meinte, im Gegensatz zum Beispiel zu der Erstverfilmung, hat er gesagt, ich will nichts groß der Rolle geben oder an Charakterzügen, sondern ich will ihn halt so weit reduzieren, dass er einfach nur animalisch oder so nach Instinkt halt funktioniert. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass er, glaube ich, nur 4 Minuten an Sprachrolle in dem ganzen Film hat, was wesentlich viel weniger ist, als Tim Curry damals im Original hatte. Aber funktioniert dadurch für mich viel besser. Auch die Figur komplett des Clowns viel bedrohlicher und abartiger.
Man kann ihn nicht genug loben, tatsächlich. Mhm. Und er hat ja schon mal Stephen King-Material mitgearbeitet. Ne? Du hattest es ja erwähnt, dass er in der Serie mitgespielt hat.
Castle Rock, ja.
In Castle Rock. Und super underratede Serie, wenn man irgendwie die Gelegenheit hat, sich das mal zu geben, unbedingt anschauen. Und da spielt er eine komplett andere Rolle. Aber auch da ist er so unglaublich gut drin. Also wird ihm wieder auch was gegeben, wo er halt vom Leder ziehen kann, auf eine ganz bestimmte Art und Weise spielt. Und ich bin gespannt, was er dann da hat er offensichtlich ein Händchen, sich so abgewichste Rollen auszusuchen, und bin gespannt, was da noch kommt von ihm.
Auch relativ jung, 25, glaube ich, er das Ding gedreht hat, also mittlerweile, glaube ich, 27. Hat noch viel vor sich.
Glaube ich auch.
Ich hatte mich vorhin ein bisschen über ein, zwei Story-Elemente beschwert. Mhm. Komme jetzt nochmal zur Story zurück bei meinen Pro-Argumenten. und ich würde behaupten, was den Film auch so ein bisschen mehr erfolgreich macht als andere Pendants aus diesem Genre ist, und das hat mir sehr gut gefallen, dass du von der Story eine sehr, sehr gute Mischung hast. Also du hast nicht nur diesen komischen Clown, der Horror und Angst verbreitet, sondern, und das hat man in der Filmadaption auch super gut übernommen bekommen, dass du trotzdem noch diese Coming-of-Age-Geschichte drin hast. Das ist ja sowieso ein Ding, was bei uns immer gut geht, aber du guckst das Ding und dann hast du...
Bei uns wie ein Insert.
Ja. Insert. Mhm. Ja, nur zu eins recorded on tape. Und du guckst den Film und dann hast du teilweise Szenen, diese räudigen Abwasserszenen, wo dieser Clown da die Kinder wirklich zum Teil weghascht und frisst. Und in der nächsten Szene ist es auch vom Grading super sonnig und du denkst, du guckst jetzt gerade Stand By Me von Stephen King. Mhm. Und diese Mische funktioniert gut, sehr harmonisch, und ich glaube, das ist dann auch was, so was den Film weiter in den Mainstream einfach reingebracht hat. Und dieses Ding, wir haben diesen gruseligen Clown, den kennt jeder, dann hörst du Bill Skarsgård spielt es super gut und du hast diese geile Mischung aus, ja, da ist für jeden was dabei und trotzdem ist es irgendwie von der Gewaltdarstellung recht hart. Das ist, glaube ich, so ein richtig gutes Gesamtpaket.
Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen auf dieser Stranger Things Welle ein bisschen schwimmt, weil auch du möglich, hast die Kiddies. Es richtet sich aber trotzdem vielleicht auch so ein bisschen nostalgisch an ein älteres Publikum, auch durch die Gewalterstellung, die du ja schon erwähnt hast. Und ja, ich glaube, das hat hier in dem Fall auf jeden Fall geholfen, da vom das Budget in die Höhe zu treiben. Ja, und um deine, was waren die zwei Hypothesen?
Die zwei Hypothesen, ja, ich bin noch nicht ganz fertig.
Du bist noch nicht fertig, ja. Meine
Güte. Aber ich glaube, ich webe das wieder ein bisschen in das Fazit ein. Können wir es dann nochmal in zwei Sätzen abschließen? Deine Meinung, meine Meinung.
In zwei Sätzen?
Ja, ich zähle mit. Schachtelsätze nicht erlaubt.
Oh Gott.
Nee, einfach so ein Resümee, wie wir es immer machen.
Ja.
Gut.
Finde es saugeil. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Hab keine Erwartungen damals gehabt, als ich ins Kino gegangen bin. War, wie gesagt, sehr positiv überrascht. Bei mir sicherlich eben das, was ich beschrieben habe, hat geholfen, dass gerade diese Jugendliche erleben eine Story, die sich an Erwachsene richtet, das so ein bisschen auch in die 80s einzahlt, hat bei mir, glaube ich, auch durchaus geholfen. Hat mich aber mega gehypt. Ich fand die Schockmomente gut. Hat für mich alles voll funktioniert. Performance ist mega. Story ist super schön. Von daher ist es von mir hundertprozentig eine Empfehlung. Also ja, ganz, ganz stark.
Ja, ich habe meine Punkte schon ein bisschen vorweggenommen. Also mir hat besonders gefallen, dass du für ja gut 35 Millionen, was natürlich trotzdem schon ein dickes Budget ist, dass das Bildtop ist, dass vom Schreiben, obwohl es natürlich ein, zwei Punkte gibt, die ich jetzt nicht so super finde oder die mir dann so ein bisschen sauer aufstoßen, die Adaption dann doch sehr gut funktioniert. Auch mit dem mit der Mischung des Genres, ich habe es gerade eben gesagt, so Coming of Age, du hast diesen Loser-Club, der zusammenfindet, der sich gegenseitig ja in seinem Handeln bestärkt, gegen sowas Böses vorzugehen. Und dann gleichzeitig dann doch diese sehr schroffen, harten Horrorelemente hast, auch teilweise mit expliziterer Gewaltdarstellung, teilweise auch relativ viel Blut an dem Spiel, hält sich dann doch mit den Extremen im Grenzen. Es gibt einen guten Misch, von dem jeder, glaube ich, oder wo jeder was mitnehmen kann. Und ja, das ist einfach ein super rundes Paket und es funktioniert sehr gut. Und im Vergleich mit anderen Verfilmungen, die es bis jetzt gibt von Stephen King, geht es halt sehr gut auf. Es ist jetzt.
Das wäre Hypothese 2, ne?
Das wäre so Hypothese 2, genau. Es ist ein sehr gutes Paket. Ich finde es von der Adaption gefühlt sehr gut umgesetzt. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz so emotional packend wie die Verurteilten, was man kennt von Darabont.
Was ja nur mal jetzt, um ne, die Kirche im Dorf zu lassen, laut IMDb der erfolgreichste Film.
Der erfolgreichste Film aller Zeiten ist.
Der beste aber Film.
Sich natürlich bei einer Stephen King-Verfilmung so ein bisschen messen lassen muss. Es ist vielleicht nicht so ganz der Klassiker, der komplett in die Masse reingeht wie Stand By Me, auch hier gerade rezensiert. Und es ist nicht ganz so reduziert und deshalb so mehr Psycho wie The Shining zum Beispiel. Aber ich würde den da knallhart hinten reinsetzen. Und als Vergleich zum Beispiel gab es nämlich jetzt 2013 ja als letztes das Remake von Carrie, auch mittlerweile die zweite Verfilmung.
Chloe Grace Moretz.
Spielt da die Hauptrolle, wo ich dachte, habe ich geguckt, habe ich meinen Spaß gehabt, aber das war jetzt nicht so was, wo ich sage, so.
Genau, man muss jetzt dazu sagen, dass tatsächlich, was du gerade aufgezählt hast, diese Stephen King-Verfilmungen.
Auch ein buntes Potpourri, ne?
Aber ja, aber das sind Hausnummern. Also da haben es die Filme zu absolutem Kultstatus geschafft, ne? Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Buchverfilmung, sondern das sind Buchverfilmungen, die es halt irgendwie geschafft haben.
Die dicken Fische auf jeden Fall.
Für sich zu was Ikonischem zu werden. Mhm. Über das Buch hinaus halt, ne? Und das hast du hier auch nochmal gemerkt, finde ich, ein bisschen. Diese Szene mit dem Bruder und dem gelben Regenmantel und so weiter zum Beispiel, haben sie als allerletztes gedreht.
Ja.
weil sie wussten, dass es halt super wichtig ist. Oder das Wichtigste überhaupt. Und dass sie erstmal, ne, auch Bill die Zeit gegeben haben,
in die Pennywise Figur zu finden. Ja, richtig.
Um dann halt diese Szene so stark zu machen, wie sie meiner Meinung nach ist. Und das zeigt halt auch, dass die Leute durchaus sich bewusst waren, mit was für Material sie umgehen, dass es eine Erwartungshaltung bestimmt gibt. Nicht nur, was den Originalfilm aus den 90ern betrifft, sondern eben auch, dass andere Stephen King-Verfilmungen du zwangsläufig irgendwie mit gemessen wirst, ob es jetzt das gleiche Genre ist oder nicht. Und da brauchen sie sich nicht verstecken. Das haben wir, glaube ich, jetzt hier gerade nochmal schön zusammengefasst, würde ich sagen.
Ja. Damit, glaube ich, auch die zweite These ein bisschen erschlagen. Sehr hochwertig produziert, explizite Gewalt, aber trotzdem für die breite Masse. Toller Genre-Mix. Und erste Hypothese reduziert. Trotzdem aber dadurch oder gerade deswegen ein überragender Horrorfilm, weil reduziert ist ja eigentlich ein bisschen gelogen. Aber das Spiel von Pennywise auf den Punkt gebracht mit einfachen, wenigen Mitteln und die Effekte größtenteils auch reduziert, praktisch. Und deshalb umso eindrücklicher, umso näher ist man dran und umso glaubwürdiger wird das Ganze.
Jetzt bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, dass der Anlass der zweite Teil ist und ich dich nicht fragen kann, ob wir einen zweiten Teil brauchen. Die Frage beantwortet sich von selbst.
Brauchen wir einen dritten Teil?
Mit Sicherheit nicht. 2 Stunden, 40 Minuten Laufzeit sagt mir, wir brauchen keinen dritten Teil. Aber was sagt ihr denn? Brauchen wir einen zweiten Teil? Habt ihr den ersten gesehen? Habt ihr jetzt Bock, ihn zu sehen, nach dem, was wir erzählt haben?
Sitzt ihr gerade im Kinosaal, während ihr die letzten Minuten dieses Podcasts hört?
Ja, ich meine, also die Vorbereitung für den zweiten Teil wäre schon nicht so verkehrt, da mal den ersten gesehen zu haben, ne? Oder war etwa das Double-Feature drin?
Auch möglich. Auf jeden Fall unter das Video kommentieren oder eine Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr bei YouTube seid, dann auf jeden Fall vorher noch die Glocke drücken, damit ihr kein neues Video mehr verpasst.
Soziale Medien.
Sind wir auch vertreten. Instagram, Facebook und oder Twitter. Unter dem Hashtag
NSRT Podcast oder unter dem Namen auch zu finden, NSRT Podcast, durch alle sozialen Medien zieht sich das total easy für euch.
Ich finde es auch super einfach.
Gern geschehen. Danke, Ronny, für eine super unterhaltsame Review. Hat großen Spaß gemacht. Wir waren wieder voll des Lobes und uns mal wieder einig. Schön. Schöner Abschluss. Ich bin
restlos begeistert.
Ich bin total glücklich gerade, ja.
Okay. Dann hol Luft, bis zum nächsten Update, nächste Woche.
Gute Vibes an alle Zuhörer und Zuschauer.
Gute Vibes mit Horror und fiesen Clowns. Kommt gut in den Schlaf. Wir sehen uns mit der nächsten Folge. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.